Guten Morgen miteinander. Ganz herzlich willkommen zu diesem ersten Advent-Gottesdienst. Wir hier in Kissen haben schon angefangen vor einer halben Stunde, ihr daheim sicher auch vor den Bildschirmen. Alle ganz herzlich willkommen. Es ist heute der erste Advent und damit wollen wir eigentlich anfangen. Ersten Advent, Geburt von Jesus Christus. Wir freuen sich darauf. Jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir uns darauf freuen, dass wir dürfen feiern, dass Jesus tatsächlich geboren ist. Dass er wirklich auf die Welt ist gekommen. Und zwar, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das sind drei ganz wichtige Wörter. Ein Retter. Und er ist der Christus, der Messias, der Gesalbt. Der kommt zum Retten. Das ist sein Auftrag, seine Mission. Und er ist der Herr, obwohl er als ganz kleines Kind kommt. Aber er ist der Herr, über alles. Und an dem dürfen wir uns freuen, darauf dürfen wir uns freuen, das feiern in 4 Wochen. Und jetzt schon uns freuen darauf. Allerdings wissen wir, leider. Er ist verspottet worden, gekreuzigt, begraben, für uns gestorben. Im Johannesevangelium lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist eigentlich eine harte Sache. Und obwohl es die Seinen, seine Geschöpfe, alle die, die er gemacht hat, die er geliebt hat, die meisten ihn nicht aufnehmen wollen, ist er geblieben. Und ist den Weg gegangen bis zum Kreuz. Wir wissen, er ist auferstanden, er wird wiederkommen und wir erwarten auch das. Wir haben also eine doppelte Freude eigentlich jetzt in der Adventszeit. Wir freuen uns auf Weihnachten dürfen zu feiern, dass Jesus geboren ist, dass er gekommen ist. Und wir freuen uns, dass er wiederkommt und uns mal zu sich nimmt. Das wird schön sein, das wird wunderschön sein, wenn wir zu ihm dürfen gehen. Spüren wir etwas davon? Irgendwie dürft es mir in der heutigen Zeit spürt man, dass man kommt wahrscheinlich am Ende etwas näher. In der damaligen Zeit haben die gespürt, dass etwas kommt. Ja, das haben sie gespürt. Es ist irgendetwas in der Luft gelegen. Der Zacharias, ein Priester, der im Tempel hat geopfert, ist zu lang im Tempel geblieben. Ein grosser Teil des Volkes ist vor dran gestanden, hat gewartet und der kommt nicht. Und als er endlich rauskommt, ist er stumm. Und dann hat er sich irgendwie verständigt und dann haben die Leute gemerkt, der hatte eine Erscheinung im Tempel. Dann ist ein Engel erschienen. Und daraufhin hat man gemerkt, jetzt wird dem seine Frau schwanger, Elisabeth. Das ist ja gar nicht möglich, sie sind beide zu alt. Was ist jetzt los? Und kurz darüber hat man gemerkt, jetzt wird Maria schwanger. Das ist schon nicht richtig, die ist zu jung und vor allem noch nicht verheiratet. Und dann hat der Josef dann plötzlich ein bisschen überstürzt zu sich genommen. Aha, ja gut, was jetzt die Leute darüber gedacht haben, das ist jetzt mal gleich. Und dann haben einige gedacht, ja, aber wenn doch etwas angekündigt ist und so, wenn der Retter kommt, dann müsste in Bethlehem geboren werden. Und dann macht plötzlich der Kaiser Augustus von Rom aus Volkszählung. Josef und Maria gehen nach Bethlehem. Dann kommen plötzlich Weise aus dem Morgenland und stellen ganz Jerusalem auf den Kopf mit ihrer Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Das war ein Schock für die Stadt dort. Lesen wir in der Bibel so. Sie erschrocken. Die Schriftgelehrten haben gewusst, also wenn der geboren wäre, müsste es in Bethlehem sein. Und dann sind die Weisen dort her und haben ihn gefunden. Und der Herodes hat gesagt, wenn er ihn gefunden hat, kommen zu mir zurück und sagen mir, dass ich ihn auch anbeten kann. Und wir wissen, er hat nachher alle kleinen Kinder umgebracht. Die kleinen Buben unter 2 Jahren. Und nachher hat es eine Zeit lang Ruhe gegeben. Und plötzlich, fast 30 Jahre später, fängt der Johannes, der Täufer eben, an zu predigen und taufen und bereitet das Volk vor. Es war eine Vorbereitung. Die Adventszeit, wer die Augen offen hatte und die Ohren hat gemerkt, es läuft jetzt etwas ganz Verrücktes. Und dann ist Jesus gekommen. Dann hat er seinen Dienst angefangen und hat Wunder gemacht. Und durch die Wunder noch und noch bewiesen, dass er Gottes Sohn ist. Und da merken wir schon, der erste Punkt, dass er gekommen ist, das kann niemand lügen. dass Jesus auf der Erde war, kann man nicht lügen, das geht nicht. Sonst müsst ihr sagen, der Cäsar und Kleopatra und der Napoleon waren auch nicht da. Das ist etwa gleich gescheit. Aber der ganze Rest wird gelügnet. Dass er Gott ist, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommen wird. Das tut man bekämpfen. Das ist schade. Aber wir sollten das Gegenteil machen. Wir sollten dafür beten, dass er wiederkommt. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer ist die Braut? Es sind wir. Die Braut ist gemeint von Jesus Christus, oder? Wir sind das. Dann habe ich mir so die Nase nehmen und sage, ich bete eigentlich wenig, viel zu wenig dafür, dass Jesus doch jetzt wiederkommt. Das ist ja so ein Elend auf dieser Welt. Wir haben alle Grund zum Beten, Herr, komm bald, komm wieder. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist noch Gnadezeit. Wir dürfen das Wasser des Lebens noch nehmen. Wir dürfen es noch trinken. Wir können noch gerettet werden. Wir gehen ein bisschen zurück zum ersten Advent. Zu dieser ersten Zeit. Jesus ist gekommen. Und jetzt hat er 3 Jahre lang gelebt, gewirkt und man hat ihn gekannt. Und jetzt kommt das Ende von seinem Leben. Und am Ende von seinem Leben hält er die berühmte Endzeitrede. Und die ist in den 3 Synoptikern, wie man so sagt, die mit der gleichen Sicht. Synoptik, gleiche Sicht. Der Matthäus, der Markus, der Lukas haben ganz eine ähnliche Sicht auf das Leben von Jesus, erzählen oft gleichliche Geschichten. Der eine mehr, der andere eine weniger und so weiter. Aber sehr ähnlich. Der Johannes ist dann nicht mehr ein Synoptiker. Der tut eine andere Sicht über Jesus zeigen. Aber die 3, in diesen Kapiteln, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, ist die Endzeitrede von Jesus, die wir heute nicht werden anschauen. Aber der Vorspann, was ist denn eigentlich passiert? Die Jünger haben etwas Interessantes gefragt. Wann wird das geschehen? Und im Matthäus, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Die haben schon an die Wiederkunft von Jesus geglaubt. Die haben irgendwie gewusst, er geht noch einmal in sein Reich, aber er kommt wieder. Was ist denn das Zeichen, dass du wiederkommst? Schon damals hat es die Hoffnung auf die Wiederkunft. Und das führt mich eigentlich zu meinem ersten Punkt, wenn ich das so darf sagen. Und ich würde sagen, schöne Steine. Das ist mein erster Punkt. Komisch, schöne Steine. Ich lese mal Lukas Evangelium, Kapitel 21, Verse 5 bis 7. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sprach Jesus, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird denn dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Was für schöne Steine! Die Jünger bewundern den Ist-Zustand, aber eigentlich die Äusserlichkeiten. Können wir auch machen? Ich denke, man hat das auch so ein bisschen gemacht, mit jedes Jahr wieder am 1. August. Die Schweizer können sich zurückschauen auf die Gründung der Schweiz und wir leben doch in einem schönen Land und wir haben es doch gut und wir haben Wohlstand und sehr reich und alles ist super, oder? 1. August reden, könnte man eigentlich immer ein bisschen positiv etwas sagen. Was für schöne Steine. Geht es ja gut. Ist ja super. Und jetzt sagt Jesus ihnen etwas, was sie völlig entsetzt. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Wow. Für die Jünger unverständlich. Was? Der Tempel. Ein Set. Schönes Gebäude und Gottes Haus, oder? Und das soll abgebrochen werden. Das kann es doch fast nicht geben. Also wir können das auch mit schönen Steinen, oder? Der Mailänder Dom ist doch super. Aber wir müssen nicht einmal nach Mailand, wir haben sogar in der Schweiz schöne Gebäude aus schönen Steinen. Bundeshaus, Bern. Ja, es gibt das, dass man schöne Steine hat. Das gibt es schon. Hoppla. Das vergeht. Das mit den Steinen, das kann wirklich vergehen. Das hier ist Hierapolis in der Türkei. Das ist in der Nähe von Laodicea. Laodicea sind auch nur noch Trümmerhaufen. Und es kann noch schlimmer sein, zum Beispiel wie hier, wenn wirklich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, in Pergamon. Das ist vielleicht eine Gegend, wo es halt mal ein Erdbeben gegeben hat und der liegt fast alles am Boden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, aber eigentlich wollte ich ja heute jetzt zu euch nicht von Stein reden. Aber bei uns, bildlich gesprochen, bleibt jetzt auch kein Stein mehr auf dem anderen. In unserer schönen Schweiz, wo wir es doch so gut hatten. Jetzt wir, die so freiheitsliebend sind und Demokraten sind, leben plötzlich in einem Überwachungsstaat. Wehe, du hockst in den Zug und hast die Maske nicht an. Oder so etwas. Oder das Social Distancing, das ist noch schwierig. Kommt mir komisch vor. Die einen kommen auf einen zu, man kann einander die Hand geben, andere eher nicht, oder? Man muss vorsichtig sein. Was machen wir jetzt? Sevelin ist ja eine Welschschweizer Frau, meine Frau, und sie sagt, ich halte es fast nicht aus, noch in mein Herz zu gehen und die Leute nicht dürfen zum Arm. Das ist ja Wahnsinn, du musst so auf Distanz gehen. Es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, oder? Tragen wir jetzt Masken, tragen wir sie nicht? Hier jetzt geht es ohne, an gewissen Orten geht es nicht ohne, da muss man. Es ist manchmal wirklich auch sinnvoll, man will ja selber niemanden anstecken, ist klar. Aber wie lange müssen wir jetzt das noch? Und die Impfung, kommt jetzt die? Und wenn sie kommt, ist sie dann obligatorisch? Und wenn sie obligatorisch ist, ist das so gefahrenlos? Normalerweise tut man eine Impfung 8 bis 15 Jahre testen, auf Langzeitwirkungen und Nebenwirkungen. Und diese Daten gibt es seit einem halben Jahr, jetzt soll ich den Arm her haben, das sind wir sicher. Was machen wir jetzt? Bleibt kein Stein auf dem anderen und Wirtschaft. Wow, geht alles zusammen. Viele haben Kurzarbeit, viele haben keine Arbeit mehr, viele gehen Konkurs, das wird noch einreissen, noch viel mehr. Das tut mir leid wie verrückt für diese Leute. Was machen wir jetzt? Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und wenn kein Stein auf dem anderen bleibt, das tut weh. Das kann ihn brechen. Klimawandel hat man ja schon bald vergessen, wegen dem ganzen Corona-Zeug, oder? Aber im Juni hat unser Nationalrat das CO2-Gesetz verabschiedet, mit einer grossen Mehrheit. Und wenn das wirklich umgesetzt wird, dann steigt der Benzinpreis derasant. Also da kann ich euch garantieren, das bleibt nicht bei 12 Rappen pro Liter. Der Heizölpreis wird auch aufgehen und wenn du eine Ölheizung hast, hast du Pech gehabt. Die darfst du nicht mehr reparieren. Wenn die kaputt geht, musst du eine andere rein tun. Sonst machst du das Klima kaputt. Es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Alles wird zum Derobsi gemacht. Wenn du die Ferien willst, Flugticket steuern, hat einer schon gesagt, ich lasse mich sowieso nicht impfen, dann darf ich gar nicht meine Flüge rein, dann muss ich die Steuer auch nicht zahlen. Okay. Aber dann kannst du auch nicht mehr in die Ferien als mehr oder weiss ich was. Ja, wir spüren, es ändert. Es ändert. Es ist ganz verrückt, wie das ändert. Ich bin noch froh, gibt es Leute, die das Referendum werden ergreifen gegen das CO2-Gesetz. Und gleich wieder nicht ganz froh, weil ich denke, die Grünen werden es fertig bringen, dem Volk deren Weh Angst zu machen, dass man das gleich annimmt und dann halt mit dem Portemonnaie verblühtet. Jetzt halt, haben wir das selber wollen. Trump-Biden, es geht mir weder um Trump noch um Biden, aber was für eine Regierung kann uns noch helfen? Darf ich etwas ganz Böses fragen, vielleicht einfach als Gespassen so schnell heute Morgen, da, wenn es um Biden geht? Meinen wir wirklich, dass mit der Kamala Harris alles besser wird? Ja. Nationalstaat, globale Welt. Trump ist eher für den Nationalstaat gestanden, Biden sicher mehr für die globale Welt. Was ist besser? Wissen wir es überhaupt? Weiss jemand, was jetzt noch gut wäre? Was wir machen müssen? Eigentlich warten wir wirklich auf den, der dann endlich mal kommt und kann sagen, da geht es durch und dann merkt man, es kommt gut, oder? Und dann kommen wir Christen dann unter die Räder. Aber wir haben ja Lösungen. Man kann ja Elektroautos bauen, oder? Dann haben wir dort Klima geschützt und die Welt gerettet. Und die können dann sogar noch autonom fahren. Und letztens habe ich gelesen, mit bis 2028 wäre damit zu rechnen, dass die ganz alleine fahren. Stell dir vor, kannst du ins Auto reinsitzen, nachher sagst du einfach die Adresse, wo du her willst, das versteht dich, das tut das Ziel eindöckeln und nachher selber musst du nicht mehr machen. Du musst das Steuerrad nicht anlängen, nicht aufs Gas drücken, nicht auf die Bremse drücken, dann fahrt einfach. Hättest du Freude? Oder Angst? Ich weiss nicht so, wie das ist, wenn man das Steuerrad wirklich gehen lässt. Es gibt Autos, die schaffen das bereits auf der Autobahn. Dort hat es genug Linien am Boden, die finden den Weg ganz allein mit 120, kein Problem. Wenn der vordran langsamer fährt, setzen sie selber den Blinker, wenn sie merken, dass von hinten nichts kommt, und überholen. Und dann gehen sie wieder rechts über. Du musst gar nichts machen. Geht alles allein, das funktioniert bereits sehr gut. Wir könnten noch lange, oder? Mir geht es nur darum, merken wir, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Damals ist es um Stein gegangen. Ja. Im Jahr 70 ist das alles zerstört worden. Der Tempel, ganz Jerusalem, das war eine furchtbare Sache gewesen. Und darum lesen wir so in allen drei Evangelien. Der Matthäus sagt, wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das ist wahr, das kommt. Der Markus sagt es ein bisschen anders, er sagt, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Man weiss noch damals vom Tempel, wird eben so gesagt, in gewissen Quellen. Im Tempel hat es ja viel Gold gehabt. Viele Juden haben sich, als der Titus angegriffen hat, im Tempel verschanzt und haben gedacht, das Haus droht niemand kaputt zu machen. Aber die Römer haben Fackeln reingeworfen und auch rundum ein Feuer gelegt. Der Tempel ist vollständig aus- und abbrannt. Die drinnen waren völlig verkohlt. Aber das Gold ist geschmolzen. Und auch ein bisschen zwischen die Steine vom Tempel reingelaufen. Da hat man alles aneinander geschissen, um das Gold noch rauszuknübeln. Oder die geplündert haben. Es ist kein Stein mehr aufeinander geblieben. Wirklich nicht. Und der Lukas sagt, es werden Tage kommen. Das finde ich jetzt ganz besonders aktuell. Wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Es ist noch verrückt. Die christlichen Werte sind in den letzten Jahrzehnten pulverisiert worden. Die gibt es nicht mehr. Als ich noch jung war, jetzt merkt ihr, wie steil alt ich bin, hat ein Konkubinatspaar keine Wohnung gefunden. Das macht man nicht, unverheiratet zusammenleben. Einer hat mir gesagt, der noch etwas älter ist als ich, ja, und in einem Hotel hast du keine Zimmer bekommen, wenn du nicht verheiratet bist. In den meisten Hotels. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Und wenn du das jetzt überlegst, und das habe ich noch erlebt, und wo wir jetzt heute stehen, das ist pulverisiert. Es gilt nicht mehr, es ist kein Stein mehr, auf dem Mangel ist alles abgebrochen. Ob das besser ist, das sei dahingestellt. Ich sehe es nicht so, nein. Und darum ist das Problem eigentlich gar nicht das, dass die Steine nicht aufeinander bleiben, sondern noch einmal etwas vorher. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus geht weg. Bis jetzt habe ich das immer überlesen im Matthäus-Evangelium. Und erst das Mal hat es mich so richtig getroffen. Da steht drinnen, 24,1, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und das ist eigentlich das Drama. Jesus merkt, die wollen mich nicht mehr. Innen drin stimmt nicht mehr. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, bei denen, die das Volk eigentlich leiten sollten, das stimmt nicht mehr. Sie sind alles Heuchler. Und das ist eine Dramatik, jetzt kaum mehr zu überbieten. Jesus ist rausgegangen und weg. Und in dem Moment hört die Jünger an und sagen, schau mal, das schöne Gebäude und die schönen Steine. Das nützt doch nichts. Dass jetzt hier schöne Steine sind, wenn Jesus weggeht. Es nützt auch nichts, dass wir noch viel Reichtum haben, wenn der Segen Gottes von der Schweiz weggeht. Der ist ja auch gleich einmal pulverisiert. Letztens habe ich gelesen, es wäre am gescheitsten, Silber zu kaufen. Gold sei gut, Silber sei besser. Jetzt kauft, was ihr wollt. Ich weiß nicht, ob es etwas nützt. Vielleicht kannst du ein paar Wochen länger gutes Fleisch essen oder teuren Wein trinken oder was denn? Was wollen wir denn mit dem Geld? Ich weiß es nicht. Was sollen wir jetzt? wenn Jesus weggeht, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Dann kannst du Vorsorge treffen, wie du willst. Es wird irgendwann wird es nicht mehr nützen. Aber was ist denn passiert? Warum ist er weggegangen? Jetzt gehen wir wieder hinter in der Bibel. Ich bin jetzt immer ein bisschen hinter sie gegangen, anstatt weiter in diesem Kapitel 24. Jetzt gehen wir zurück ins Kapitel 23. 7-mal lesen wir dort, dass Jesus sagt: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Wow. Ihr habt die Wahrheit verlassen. Ihr tut die Wahrheit nicht mehr predigen. Ihr solltet das Volk leiten nach der Wahrheit der Bibel, aber ihr macht es nicht. Er nennt sie auch ihr blinden Führer oder ihr Narren und Blinden. Ja, man muss ein Narr sein, für Gott aufzugeben. Oder ihr Schlangen, ihr Otterngezücht. Das darfst du jetzt heute nicht sagen, das ist irgendwie nicht ganz politisch korrekt. Ihr gleicht getünchten Gräbern, äußerlich zwar schön, schön ist der, inwendig aber voller Unreinheiten. Und das ist das Problem der heutigen Welt. Man hat die christlichen Werte auf die Seite geschoben, man will es nicht mehr, man will selber bestimmen. Und das kann irgendwie nicht gut kommen. Dramatik ist, dass Gott eigentlich etwas ganz anderes hätte wollen. Am Schluss von dem Matthäus 23 steht der Vers, den wir wahrscheinlich alle gut kennen. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet werden. Das ist verrückt. Ich wollte. Ich wollte euch sammeln. Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Psalm 91, oder? Zuversicht. Der Herr meine Burg. Bei dir bin ich sicher. Unter dem Schatten von deinen Flügeln. Aber dir hat nicht wollen. Und jetzt gehe ich. Wenn Gott geht, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist noch verrückt, oder? Und darum bringt mich das eigentlich zum dritten Punkt. An was hängt denn eigentlich unser Herz? Ich denke, unser Herz hängt wirklich an Gott. Wir wollen an ihm glauben. Wir suchen bei ihm Zuversicht. Aber sind uns schöne Steine eben nicht auch wichtig? Oder das wäre das nicht gut? Essen und satt werden. Auch etwas Gutes. Schöne Häuser bauen oder drin wohnen. Silber und Gold Besitz haben. Ist das schlecht? Nein, ist es nicht. Wir lesen es jetzt gerade. Aber es hat eine Gefahr. Wenn du das kannst, essen und satt werden und schöne Häuser bauen oder drin wohnen und wenn die Besitz sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Oder Wohlstand kann eben das machen, dass wir Gott vergessen, dass wir das Gefühl haben, hey, den habe ich gar nicht mehr nötig. Wir haben letztens den Geburtstag von unserem Andi gefeiert. Am Freitag hatte er Geburtstag, am Sonntag am Abend haben wir ihn gefeiert, die ganze Familie bei uns daheim, das war schön, alle um den Tisch rum und gut gegessen. Und dann waren wir hier nach einer Zeit satt gewesen. Und hatten Freude gehabt, zusammen sein. Am Morgen haben Evelyn und ich in unserer Andacht einen Text gelesen. Und das hat mich fast umgehauen, weil ich gewusst habe, dass wir am Abend gut essen und satt werden sind. Und der heisst, ich lese jetzt aus dem 5. Mose 8, Verse 10 bis 14. Und dann kommt das da vor, oder? Das kommt da draus. Es fängt lustig an. Und wenn du gegessen hast, und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Genieß es. Du darfst es genießen, aber sag Gott Danke dafür. Das ist von ihm. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und das dritte, vierte, fünfte Auto hast und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Wow. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass wir unter Knechtschaft oder Sünde verkauft sind und dass uns nur Jesus dort rausholen kann. Vergiss das nie. Gott macht dich frei von Sünde. Er schenkt dir all das Gute und er will, dass du das geniessest. Er hat seinem Volk versprochen, ich will dich in ein Land führen, das von Milch und Honig fließt. Nicht nur Wasser und Brot. Milch und Honig, Luxusgüter, darfst du haben. Das ist schon gut, aber vergiss den Gott nicht. Und die Warnung ist enorm. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, wirklich vergisst, im Vers 19 von dem 8. Kapitel, im 5. Mose, und anderen Göttern nachfolgst und ihnen dienst und sie anbetest, habt ihr schon gewusst, es gibt keinen einzigen Atheist, der nicht irgendeinem Gott dient und den anbetet. Und sei es sich selber. Aber irgendeinen Gott hat er. Das Geld, die Karriere, sich selber, irgendetwas, oder? So bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet. Peng. Wenn man Gott nicht korcht, dann wird man umkommen. Weil ihr der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorsam seid, steht im Vers 20. Paulus sagt so, der Tod ist der Sünde Sold. Ist so. Was wäre das Leben, wenn wir jetzt vom Tod geredet haben? Es ist noch verrückt, wenn wir das so lesen, oder? Und dann merken wir plötzlich, oh, ja, wir dürfen uns freuen, aber noch viel mehr freuen dürfen wir uns. Weil Adventszeit ist, euch ist heute der Retter geboren. Wir haben einen Retter. Wir haben einen, der uns helfen will, der uns aus einer Knechtschaft rausnimmt, aus einer falschen. Wir wollen ihn nicht vergessen. Er wird wiederkommen, aber dann kommt er dann als Richter wieder. Und wir wollen ihm dankbar sein, weil es uns gut geht oder wenn es uns gut geht. Das wollen wir auf alle Fälle machen. Und dann müssen wir daran denken, Moment, was ist jetzt wichtig? Was sollen wir jetzt? Also, und wenn es dann nicht mehr gut geht? Wenn dann eben kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, was wäre jetzt unser Auftrag? Und jetzt sind wir bei dem, was ich hier in Kisse so angetönt habe, von dem Buch, das ich gelesen habe. Das wäre eigentlich unser Auftrag. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Priester, den ich erwähnt habe, hat Folgendes gesagt zu dem jungen Mann, der so schuldbeladen vor ihm war und gemeint hat, jetzt jagt er mich fort. Und der Priester sagt, nein, du kannst hier bleiben, wenn du willst. Und dann fragt der junge Mann, warum? Behaltest du mich? Hat er ihm gesagt, du musst drei Sachen wissen. Drei Sachen. Und das ist mir persönlich auch noch eingefahren. Gewusst hätten wir es schon. Aber irgendwie ist das so klar rübergekommen plötzlich. Schaut mal. Es ist der Auftrag und Mission vom Heiligen Geist, Menschen zu überführen. Mit anderen Worten, ich muss keinem Gott die Hölle heiss machen. Ich muss mit der Liebe anfangen. Ich darf ihm schon sagen, ich glaube, dass es zwei Orte gibt in der Ewigkeit, weil ich an eine Ewigkeit glaube. Einen schönen und einen nicht schönen Ort. Und wenn wir wollen, an diesem schönen Ort sein, müssen wir mit Gott in die Ordnung kommen. Das kann er von mir erzählen. Aber es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, einen Menschen vor Sünde zu überführen, dem zu zeigen, du bist ein Sünder, du brauchst Rettung. Das kann ich gar nicht. Habt ihr nicht auch schon die Erfahrung gemacht, dann probiert man das einem zu erklären und die fangen an zu lachen und fast ein bisschen an zu spotten. Ja, schaust du mich dann für so einen schlechten Typ an? Oder? Das ist noch schwierig. Und das stimmt, wenn der Heilige Geist den Menschen nicht überführt von Sünde und Gerechtigkeit und gerecht von Sünde, weil sie nicht an dich glauben. Das ist die Sünde, Gott auf die Seite zu schieben, nicht an ihn zu glauben. Das kann der Heilige Geist machen. Und Zweite Sache, es ist der Auftrag und die Mission von Gott und von Jesus, Menschen dort zu richten. Zum Glück müssen wir nicht richten. Wir dürfen nicht einmal, wir sollen nicht richten. In Matthäus 25, wenn wir weiter schauen, kommt das Gericht über die Heiden, da werden die Schafe von den Böcken geschieden. Oder im 1. Timotheus 4, glaube ich, steht irgendwo, ja, 2. Timotheus 4, Gott wird die Lebendigen und die Toten richten. Das Gericht von Gott, das kommt. Aber das macht Gott. Dass es das mal gibt, darf ich sagen. Aber mein Auftrag ist es, Menschen zu lieben. Und das macht mich wie frei. Ich muss keinem mit Bibelversen den Kopf einschlagen. Ich soll ihn lieb haben. Jetzt kommen wir langsam so ein bisschen zum Schluss. Wenn ich ihn wirklich liebe, mein Nächster, dann mache ich etwas Besonderes. Liebe äußert sich durch Taten. Gott hat das auch mit einer Tat gemacht. Uns geliebt. Seine Tat ist sein Gnadengeschenk. Der Tod von Jesus Christus, er gibt das, was ihm sein Liebsten ist, als Opfer für uns Menschen. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Das ist ein wunderschöner Vers, das. Was da steht, ja, es ist köstlich, dass es für uns Gnade gibt. Unser Herz muss nicht an Stein hängen, nicht an Gold, nicht an Silber. Wir wollen an Gott hängen. Unsere Mitmenschen lieben, das macht man eben durch etwas. Gott hat es so gemacht, dass der Psalmist an einem Ort sogar noch völlig verwundert fragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wer sind wir überhaupt? Aber du denkst trotzdem an uns. Das ist so schön. Oder der nächste Vers, ja, wir brauchen seine Gnade. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. Wie manchmal muss ich das beten. Denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Da möchte ich auch noch das Gewicht legen, denn bei dir birgt sich meine Seele. Der Körper kann schon leiden. Aber die Seele ist geborgen. Finde den Ausdruck so schön unter dem Schatten deiner Flügel. Da sind wir geborgen. Und als Abschluss, was wir am Anfang haben gelesen, im Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Der bleibt. Niemand mehr kann uns aus der Hand von Gott reissen. Gott hat uns fest. Wir dürfen bei ihm geborgen sein. Darum wollen wir unsere Herzen an ihn hängen. Und dann dürfen wir, wie es im Psalm 23, der letzte Vers heißt, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Bis mir jetzt auf dieser Erde noch geht, wenn alle Steine abeinander runterfallen und nichts mehr aufeinander bleibt und alles durcheinander geht, das weiss ich nicht. Es kann hart treffen. Ja. Aber nein, am Schluss sind wir im Haus des Herrn. Wir werden dort sein, bei ihm geborgen für alle Ewigkeit. Steine vergehen, Gott bleibt. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, dass wir uns dürfen bergen unter dem Schatten von deinen Flügeln. Dass du für uns sorgst. Und darum wollen wir unser Leben einmal mehr ganz bewusst in deine Hände legen. Du weißt, was auf uns zukommt, was noch wird sein. In dieser Zeit, wo jetzt effektiv wie kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wo es Veränderungen gibt, die uns Angst machen können. Aber wir wollen uns bergen bei dir, dann hat unsere Seele keine Angst. Dann sind wir im Frieden. Und dürfen ruhig sein. Ganz herzlichen Dank, dass du uns so viel Freude magst gönnen, gut zu essen, satt werden, in schönen Häusern dürfen leben, sogar einen gewissen Reichtum zu haben. Aber ja, schenk, dass wir ob all diesen guten Sachen die nicht vergessen. Die als der Urheber von allem Guten und von allem Schönen. Danke, haben wir das so lange, so fest dürfen haben und geniessen und Freude haben daran. Aber schenke uns einfach auch immer wieder die Sicht, unseren Nächsten zu lieben und wenn es darauf ankommt, auch mit ihm zu teilen und dass wir deine Liebe dürfen weitergeben. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Dann möchte ich zum Abschluss gerne noch den Segen lesen aus dem 4. Mose. 4. Mose 6, Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Diesen Frieden wünsche ich uns allen für die kommende Woche und wünsche euch Gottes Segen in den kommenden Tagen und in der kommenden Zeit. Auf Wiedersehen miteinander.